Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 181. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Kedi.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Du erinnerst dich bestimmt noch, was ich da letzte Woche mitgebracht habe.
Wir haben Kabi im Glas gehabt.
Yes.
Und was für einen. Und der Hinweisgeber hat ja komplett recht gehabt, es gehört erstens einmal viel mehr Kabi drungen, vor allem so einer.
So kann man das schon wirklich gut machen.
Richtig gut, ja, absolut. Wolfer Goldgrube Kabinett Wurzelecht 2023 vom Weingut Vollenweider an der Mosel.
Korrekt.
Richtig, richtig schön, das ganze Ding, von vorne bis hinten. Also die Nasen sagt er natürlich, servus, ich werde wahrscheinlich ein Kabi sein,
ja,
mach
ja.
Die bereit. Aber dann fährt das halt mit so einem Säurezug da durch und dann aber trotzdem in sich immer so kleine Komponenten, die kommen,
ja,
richtig,
so
richtig schön.
Und so balanciert einfach.
Feinste Sache, absolut.
Ja. Es hat schon wirklich Spaß gemacht, ja.
Und die Geschichte von Daniel und Moritz war halt extrem emotionsgeladen.
Bist
also das war wirklich eine Achterbahnfahrt dadurch. Ja. Sehr, sehr, ja, ich würde es sagen, mitnehmen, weil ich bin da teilweise schon gesessen und mir gedacht, geh fuck, nah.
Naja.
Und ich würde
es ist schon
gar
eine
harte
Geschichte.
Ich will gar nicht so viel verraten. Ich will, dass Sie unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch nicht gehört haben, des dramaturgischen Effekts wegen, einfach das von vorne bis hinten genauso anhören, wie ich das angehört habe. Ich will gar nicht mehr dazu erzählen. Hört es euch an.
Ja,
das
die
auf jeden
Geschichte
Fall. Und
verdient
kauft's
es.
Den Wein natürlich.
Ja, sowieso. Aber die Geschichte verdient es, wirklich gehört
gut.
Zu werden. Und
ja.
Die Weine sind fantastisch und die gehören auch mehr angeschaut, weil das ist sowas, das fliegt schon ein bisschen unterm Radar. Ne?
Nein, ich habe es auf keiner Liste gehabt, ich habe es auf keiner Empfehlung gehabt, ich habe das noch nie gesehen, bilde ich mir zumindest ein. Oder wenn, dann habe ich es wahrscheinlich wieder vergessen.
Ja.
Aber es gehört halt, das gehört gesehen und wenn es das einmal im Glas gehabt hast, erinnerst du dich eh dran.
Richtig,
das
ja.
Ist dann nicht das Problem. Na gut,
Sodala,
nächstes
neues Glas. Neues Glas, neues Glück.
Mhm.
Sehr schönes Goldgelb hier im Glas.
Yep.
Und es redet schon ein bisschen mit mir schon, nur so neben mir stehen.
Ja, ich habe es vorher gerade ein bisschen karaffiert gehabt.
Ach, richtig schöne Reduktion da in der Nase gleich mal.
Deswegen habe ich es ein bisschen karaffiert gehabt. Aber wie fein ist diese Reduktion? Das ist so,
das ist
so eine Nase, die zart mich halt rein.
Die
nimmt mich an
diesen
Zitrusaromen und zart mich in den Wein rein.
Voll, also du hast in der Mitte so einen Zitrusstreu da drinnen schon, der schon mal ankündigt, das muss ordentlich Säure haben und das muss ordentlich schirmen. Und dann hast du rundum so ein bisschen süßes Popcorn und so.
Mm.
Also sehr, sehr schön.
So ein bisschen was klassisch reduktiv würziges auch drinnen.
Aber zwar intensiv, aber nicht plakativ.
Sondern wirklich so
tänzelnd, ja. Mm. Und so halt diese Feinheit da drinnen, ja. Und so ein bisschen Senfkörner wieder da dazu, das immer in dieses Reduktive reingeht, so ein bisschen Kräuterwürze
ganz
da drinnen.
Ganz ein bisschen was von diesem Dille-Thema, ne?
Ja, gefällt mir auch gut
aber
dazu.
Aber fein.
Aber trotzdem dann insgesamt so eine Kühle dazu in dem ganzen Ding, ne? Das hat durch dieses reduktive, süßes Popcorn-Thema kommt immer, finde ich, so ein bisschen was Wärmeres da dazu.
Ja.
Von der Würze her. Aber du hast trotzdem so eine Kühle insgesamt da drinnen.
Ja.
Und das ist schon sehr dominant. Also das Reduktionsthema ist schon dominant da herinnen. Aber es ist halt eine Nase, die sofort einmal eher so ein bisschen nach Frankreich denken lässt, ja, von dem, wie das von der Reduktion her daherkommt.
Ja, wie das gebaut ist.
Ja, einfach geil. Also du willst einfach nur
mehr
davon. Länger einrichten, mehr einrichten, nice. Puh, das schiebt durch am Gaumen. Oh, das wird salzig hinten.
Aha. Es zieht sich hinten voll zusammen, gell?
Oh, das ist richtig gut. Huiuiui. Und wieder kräutrig. Sehr auf diesem kräutrig, fast ätherischen so ein bisschen hintasse, wo es dann auch so ein bisschen dieses so ein Schalenthema dazu kriegt.
100 Pro.
So Zitrusschale einfach wirklich.
Aber ich finde auch so ein bisschen Apfelschale. Ich finde, es hat so ein bisschen was Apfelschaliges.
Hat auch so Apfelschaliges, so ein bisschen, ja. Und halt wirklich, das ist alles schon im Salz gelegen, schon länger.
Ja, also, alles ein bisschen im Salz eingelegt.
Mhm.
Schon schön.
Hat auch so was leicht grüner Apfelschale vielleicht sogar dabei. Mhm. Da so.
Ja.
Oder ein bisschen so Limettenschale fast da. Sehr gut. Zu Beginn macht es schon mal ordentlich auf.
Mhm.
Das macht schon mal mit ein bisschen Karacho da auf. Also das ist schon eine kleine Explosion am Gaumen.
Ja, wie wenn so da in so einem Orchester der Trommler mal ordentlich auftrat am Anfang, aber ohne, dass das ganze restliche Orchester mega, mega, mega brat macht, sondern einfach mal so ein Servus.
Ich finde, das ist mehr so diese Chinön.
Ja, genau. Dieses.
Wie sagt man zu dem? Ja, genau. Wie sagt man da
hier echt? Hier ist der Sound dazu. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt denn das wirklich?
Schelle,
nein. Nein, Schelle ist kleiner und süßer, ja, und es passt nicht dazu.
Diese großen, das, was halt auf einer Trommel auch drauf ist, nur obermontiert und ding. Naja.
Wir geben euch ein Bild in die Story, I guess.
Probably not. Aber wir versprechen es mal. Mhm. Ganz, ganz fein, so einen dicken Gerbstoff, aber so ganz, ganz, ganz wenig. Aber
schön.
Das fördert natürlich diese Struktur hier.
Mhm. Mhm. Und ich finde in der Mitte trotzdem extrem saftig, das Ganze.
Ist extrem saftig, ja. Der Extrakt ist sehr, sehr dicht. Mhm. Sehr, sehr. Ja, sehr, sehr dicht. Gar nicht, aber, ich finde gar nicht so arg intensiv, aber nein, richtig dicht.
Aber ich finde, das behält sich unendlich seine Frische und seine Leichtigkeit. Ja. Und das rund um diesen extra saftigen, dichten Kern, ja, finde ich ganz faszinierend.
Es behält sich auch durch und durch diese Reduktion.
Ja.
Also das ist nicht nur was, was da in der Nase mal daherkommt und Hallo sagt, sondern das schiebt durch.
Yes.
Sehr gut, weil das heißt, das ist zumindest, wenn es gemacht ist, ist es gut gemacht.
Ja.
Mhm. Ich muss nochmal einen Schluck nehmen, Moment.
Ich finde, das ist so geil, wie das rinnt.
Ja.
Weil das halt so eine Eleganz dabei hat. Das hat so einen Schwung mit Eleganz, weißt du, ja, was ich meine?
Weil es am Anfang so eine Rundung macht und so dieses ganze Reduktion, Maiskörner, Popcorn-Thema da mal wieder kommt. Und dann durch dieses Schalenthema, durch dieses Apfelschale,
dieses Zitrusthema,
durch diese Säure, die dann kickt,
yes,
das zirkt sich zusammen. Das ist ein bisschen so fast herzförmig, weißt du, wie man?
100%.
Das kommt einer und dann schiebt es gleich einmal schon und dann macht es diesen riesen Gläscher quasi und geht in alle Richtungen einmal und dann zirkt er sich wirklich so wieder komplett zusammen nach unten.
Wie bei so einem Sartre-Dress-Kleidl, wenn es die drast und das macht einmal so einen richtigen Schlenker rund und,
ja, genau,
und dann zahlt sie wieder zusammen.
Genau.
Genau das ist. Nämlich, genau, auch von der Eleganz her, von dem, wie es fließt.
Das ist auch diese Feinheit, ja.
Ja.
Mhm. Gefällt mir gut.
Wir sind halt ganz super bildlich Würze unterwegs.
Ja, extrem gut. Es ist ein langer Tag gewesen.
Ja, wir sagen es echt gleich.
Es könnte eine schwierige Folge werden, schauen
wir. Ja, wir schneiden nicht das Schlimmste aus.
Ja, ja. Sehr schön, sehr gut. Okay, so, pass auf.
Schreib da deine Bewertung.
Ah, ja.
Warte, ich bringe deinen Stift.
Ja, das wäre mal hilfreich.
So, Michael hat seine Bewertung notiert.
Korrekt.
Jetzt rot.
Jawohl, also Gebiet ist nicht wahnsinnig warm, weil das hat zu viel Säure, zu viel kühle Noten.
Mhm.
Von der Reduktion her und dem Ganzen drum um und um kommt es zuerst einmal französisch daher, aber irgendwie passt es da nicht hin, finde ich.
Mhm. Was passt da nicht hin?
Ja, die Struktur und die Säure und dem ganzen Ding, finde ich. Mhm. Wie geht es denn das aus? Also für mich zieht sich das zu sehr zusammen, wird zu salin, zu salzig dann hinten raus, dass ich das irgendwo richtig, also weiß ich nicht, das, wenn ich denke an, was ist ein burgundisch und dann sehr, sehr fein gemacht, komme ich da nicht hin.
Ja, genau.
Was mich auch vom Chardonnay abbringt.
Mhm.
So. Das heißt, es ist Österreich, Deutschland, Spannungsfeld, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Es erinnert mich an ein paar Sachen.
Ah, an was erinnert es dich?
Es erinnert mich ein bisschen an so Kissinger Saalwächter mit noch mehr Säureschub.
Sehr gut, ja.
Und es erinnert mich an was anderes, was ich vor kurzem offen gehabt habe.
Mhm.
Das ist aber weder Österreich noch Deutschland.
Es ist auch weder Österreich noch Deutschland.
Okay, dann glaube ich, weiß ich, was es ist.
Wirklich? Hast du das auch schon offen gehabt? Dann war ich einfach schneller als du.
Ich habe vorgestern, ist das Riesling?
Nein.
Okay.
Dann weiß ich es nicht.
Dann weiß ich es nicht.
Aber wo sonst ist der Riesling her, mein Freund?
Hm. Naja, weil das war das Spannende dran.
Ah ja.
Das ist nicht Riesling.
Mhm.
Aber es ist Silvana.
Es ist Silvana.
Ja, dann ist es derselbe Winzer.
Wirklich?
Ja. Schon. Ist es Südtirol?
Es ist Südtirol.
Ja. Dann
hast
ist Sigmund.
Du wirklich? Ja. Das heißt, du warst schon so knapp dran, oder was?
Ja, ja. Ich habe das vor zwei Tagen aufgemacht. Sorry. Ich habe den Winzer seit längerem auf der Liste. Habe das vor zwei, drei Tagen aufgemacht.
Ja, ja.
Also daheim habe ich es seit einer Woche oder zwei Wochen. Nicht so lange. Ich habe das irgendwann mal mitbestellt.
Ja.
Habe das aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, das muss jetzt eh mal kosten. Mhm. Und Freunde waren da und habe das aufgemacht. Scheiße, ist das geil.
Alter, ja.
Aber das war nämlich Riesling. Deswegen. Ah. Und das ist schon sehr ähnlich so gebaut. Den Silvaner kenne ich nicht.
Ich finde den Silvaner ein Wahnsinn.
Ja, ist
ich
mega.
Bin auch nur ein bisschen mehr beim Silvaner als beim Riesling.
Okay. Mhm. Ja, also ja, ich verstehe jetzt so.
Ja.
Ich habe Riesling, ist das 21 oder 22?
22.
Ah ja, weil ich Riesling 21 gehabt.
Wo hast du bei Weinkombinat dazu bestellt? Oder
kann sein, ich weiß es gar geben? Nicht.
Weil ich habe alles 22 verkostet, weil das ist das, was jetzt aktuell findest irgendwie. Und war einfach begeistert.
Ja, das ist mega.
Durch die Bank.
Unfassbar
begeistert.
Spaß.
Nice. Richtig, richtig schön. Aber gut, das heißt, du kennst nur einen Riesling.
Ich kenne nur einen Riesling,
dann hast du zumindest ein Neichenbeinchen erklärt.
Was von diesem... Die Reduktion da zu Beginn und dann diese Salinität und wie sich das zusammenzieht und wie das halt einfach, finde ich, wie sage ich das am schönsten, gar nicht unharmonisch, aber wenn ich nur die Reduktion am Anfang rieche, erwarte ich mir ein bisschen mehr Rundung und ein bisschen weniger Zug. Und das hat mich so fasziniert an dem Wein vor ein paar Tagen, dass das eben auch so mit dieser Reduktion aufmacht und dann so einen geilen Zug zusammenkriegt. Und das ist, deswegen habe ich mir gedacht, das könnte dieser Riesling sein, weil irgendwie passt das halt da so rein.
Spannend. Aber it is nice. Der Silvaner. Und alleine das, ne? Also,
ja,
das Ding
mega.
Ist ein absoluter Wahnsinn. Gerade nur mal dazu für einen Silvaner.
Stark.
Also, große Faszination. Ich habe da jetzt eine kleine Nachricht für dich, die da eigentlich vorspülen wollte, bevor du ganz nahe dran kommst, weil ich mir nicht gedacht habe, dass du zufällig den Wein vor drei Tagen offen gehabt.
Ja.
Es ist selten, dass es wirklich so ausgeht. Also wir haben manchmal
ich
Weine,
die... Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte es schon gern selber gemacht.
Naja, das verstehe ich, aber my friend, du warst zu slow. Plus, ich habe nur einmal, also ich habe ja mehrere Tipps zu diesem Wein gekriegt und dementsprechend war ich mir dann irgendwann ganz, ganz sicher, dass ich das jetzt einmal anschauen muss. Ich
habe tatsächlich keinen Tipp gekriegt dazu, glaube ich.
Doch. Wir haben schon mal über den Daniel gesprochen.
Echt, Mann?
Also im Prinzip habe ich dir einen Tipp dazu gegeben. Du warst einfach langsam, mein Freund. Conny und Evi, Folge 100, ich glaube 74.
Ah, da ist das vorkommen.
Ja, genau. Und da habe ich
dir gesagt. Ja, stimmt. Habe ich schon vorher am Schirm gehabt.
Ja, genau. Und das hast du auch damals gesagt. Ja. Ich habe dir nur erzählt, dass der liebe Conny gesagt hat, ich muss das unbedingt probieren, weil mit dem war er in der Schule.
Der war ja auch in diesem...
Ja, im Saalwächter-Konglomerat. Genau.
Ja.
So, jetzt kriegst du mal eine Nachricht.
Servus aus dem schönen Südtirol, hier ist der Daniel Sigmund. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus dem Eisacktal und wünsche euch viel Spaß beim Verkosten unseres Silvaners Jahrgang 2022. Liebe Grüße, lasst es euch schmecken, bis bald.
So ein Lieber.
Richtig gut.
Naja gut, Michi, endlich immer wieder Südtirol.
Ja, das stimmt.
Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Oberitalien in irgendeiner Form.
Aber gut, ich meine, dass sowas aus Oberitalien kommt, ist auch, also,
nein.
Wie gesagt, das irgendwie Burgund und dann eher halt irgendwie Deutschland.
Ja, hundertprozentig.
Ja. Also, wie ich das vor ein paar Tagen offen gehabt habe, habe ich mir gesagt, das?
Bist du sicher, dass du aus Südtirol kommst? Also,
einfach doch irgendwie, ich meine, irgendwo, doch in Deutschland irgendwo was ein bisschen geflattert vom Riesling, in meinem Fall damals.
Ob ich viert gar.
Ja, genau. Stark.
Ja, richtig, richtig cool. Und ich meine, mir hat schon der eine oder andere Hörer geschimpft, ich weiß nicht, ob es bei dir gleich war, aber ich habe schon ein paar Mal Mails gekriegt mit, ihr macht ja nie Südtirol, was ist denn mit euch?
Ah.
Und das stimmt eh. Also ich habe diverse Südtirol-Tipps tatsächlich auf der Liste stehen, kommt sicher noch ein bisschen was, aber ja.
Ich glaube, du wirst mehr angefeindet, ich kriege das nicht.
Wirklich?
Die Leute sind nett zu mir.
Nein, ich kriege sehr viel, ich habe es noch nie Südtirol gemacht oder es hat seit Ewigkeiten kein Südtirol mehr gemacht, was ist mit euch? Hackelt einmal was, tat einmal was. Nein, so schlimm seid ihr ja nicht, danke. Schickt mir immer viel liebe Tipps. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber der Tipp zu diesem Weingut ist gleich von zwei Seiten gekommen. Wie schon gesagt, einerseits beim Telefonat mit Conny und Evi zur Folge 174 haben sie unter anderem eben über ihren lieben Studienkollegen, den Daniel, gesprochen und haben gesagt, ich muss mir die Weine bitte anschauen, wenn ich das nicht kenne, weil hallo. Und nicht einmal eine Woche später hat mir der liebe Gregor, ein Hörer von uns, eine Mail geschrieben mit genau dem gleichen Südtiroler und hat gesagt, ich muss mir das unbedingt anschauen, weil er kann sich sehr gut vorstellen, dass das mir extrem gut taugt und dir auch extrem gut taugt.
Ja, hat er recht.
Und ich habe ihm natürlich zurückgeschrieben, Herst, ich habe das jetzt auf der Liste gerade neich, weil Conny und Evi haben das auch empfohlen. Und er hat gesagt, naja, dann mach's doch.
Ja, genau, stell dich nicht so an. Sehr gut.
Und ich habe mir das dann relativ knapp nach der zweiten Empfehlung endlich einmal angeschaut und war wirklich sofort angefixt und habe mir gedacht, Herst, Alter, das kann ja nicht sein. Also ich habe mir den Pino angeschaut, der auch super schön ist. Also das ist halt genau…
Das habe ich noch gar nicht gehabt.
Das macht einfach unendlich viel Spaß. Mhm. Und es ist auch schön gebaut. Ne? Also auch wieder auf der feinen, eleganten Seite, auch wieder auf dieser Satin-Seidenkleid-Seite, so wie sie sich draht und bewegt. Und das ist schon extrem cool. In Portugieser habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Aber den Riesling, der hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich bin beim Silvaner, zumindest 2022 tatsächlich.
Ja, das ist mega, also mir gefällt das auch extrem gut.
Ja, absolut. Du hast da, wie schon ganz kurz erwähnt, Silvaner 2022 im Glas, das ist der zweite Jahrgang vom Daniel. Der Riesling, den du im Glas gekostet hast, ist der erste Jahrgang. Das musst du dir vorstellen. Nein. Was für ein fucking Wahnsinn. Das ist ja
vollkommen gestört.
Na, komplett arg, oder?
Ja, weil ich habe den Namen eben schon so ein bisschen am Schirm gehabt, deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass das, ich habe gewusst, das gibt es nicht lang. Aber ich habe mir gedacht, ja gut, der wird wahrscheinlich auch so 19 gestartet haben oder 18 oder keine Ahnung. Ja. Ich habe mir auch noch nicht mehr angeschaut gehabt. Ne? Also ja, ich habe noch nichts durchgelesen.
Dann haben wir die Folgen nicht wirklich weggenommen.
Sondern. Nein, gar nicht. Geil.
Ja, ich meine,
das ist crazy. Das ist
ein scheiß Jahrgang.
Wie?
Und mach einmal die zwei Jahrgänge 21 und 22 als Jahrgang 1 und 2.
Ja.
Warte, ne? Mhm. Aber ja, wie ist genau die richtige Frage? Ich versuche dir das ein bisschen zu erklären. Let me set the scene. Ja, als erstes erkläre ich dir mal, wo wir da genau sind. Wir sind im Eisacktal, nahe Brixen. Also das ist wirklich weit oben in Südtirol. Ja, da ist der Brenner auch gar nicht mehr so weit.
Ja, dafür bist du ja gleich drüben in Berg. Von Tirol. Ja.
Ja, genau. Und die Gegend ist komplett geprägt von Genossenschaften. Alles im Schnitt sehr, sehr konventionell da oben. Und das liegt laut Daniel gar nicht unbedingt an den Genossenschaften selber, sondern auch an den herausragend sturen Bergbauern da oben.
Ja, wenn da das kann man sich schon gut vorstellen.
Er sagt, wenn da jemand von der Genossenschaft auf den Hof kommt und dem Weinbauern sagt, dass der jetzt Bio machen muss, dann wird der vom Grundstück gehauen. So schnell kannst du gar nicht schauen. Also wir haben eher das Problem als das andere. Tatsächlich gibt die Eisacktal-Genossenschaft Prämien dafür aus, dass zum Beispiel keine Herbizide mehr verwendet werden. Weil mit Geld kann man sich dann durch ein bisschen überreden lassen. Ne? Mhm. Aber da, so. Nicht umgekehrt.
Ja,
nicht die Genossenschaft sagt nein, sondern eher die Weinbauern sagen.
Wir zahlen da nicht mehr für wurscht welche Qualität, genau, sondern die würden das schon pushen, aber zahlt keinen.
Der Daniel sagt, man braucht halt da ein bisschen Zeit. Die sind alle das alte System gewohnt, haben oft auch nur sehr kleine Rebflächen, die sind dann aber auf Zachen hängen. Die sind jetzt nicht unendlich erpicht drauf, dass alles ändern, dafür, dass sie die Trauben dann am Schluss trotzdem wieder abliefern. Ne?
Ja, verständlich.
Das ist halt einmal so ein bisschen diese Motivationsfrage.
Ja.
Auf jeden Fall, in dieser Gegend wächst der Daniel auf. Sein Papa ist seit Generationen Südtiroler und hat eine gemischte Landwirtschaft, so um die 5 Hektar, Obst und Weinbau. Und die Vorfahren von der Mutter stammen aus Trient, sind in die 30er herzogen und haben dann einen Hof in der Gegend übernommen. Der Opa ist ja schon da geboren. Also so ganz Ansässige waren es noch nicht, ne? Weil einmal da geboren sei als Kind, die sind noch immer aus Trient da aufgekommen. 5, 6 Generationen, dann passt es. Auf jeden Fall, Opa ist schon da geboren und diesen Hof gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und der Daniel wächst dann als das jüngste von 3 Geschwistern auf. Während die ältere Schwester nicht wirklich an Landwirtschaft interessiert ist, sind sowohl der ältere Bruder und der Daniel sehr daran interessiert, auch eventuell den Hof da vom Papa zu übernehmen. Mhm. Im Normalfall war das jetzt ein bisschen problematisch, ne? Weil es gibt halt einen Hof und wenn beide Buben das übernehmen wollen und du hast 5 Hektar, da was aufteilen, spielt sich halt auch nicht wirklich. Zum Glück hat es zu dem Zeitpunkt, wo sie beide angefangen haben zu interessieren, dann auch schon 2 Betriebe in der Familie gegeben, nicht nur einen. Der Betrieb vom Opa mütterlicherseits, um den hat sich eigentlich keiner mehr geschert, während der Opa nur den Betrieb gehabt hat. Das wollte eigentlich keiner übernehmen. Also der Onkel vom Daniel hat kein Interesse gezeigt, der war so Schreiner, Tischler, sowas in die Richtung. Und die Mutter hat ja schon einen Hof gehabt eigentlich durch Heirat. Ja,
sicher.
Also hat der Opa da so ein bisschen vor sich hingewirtschaftet, bis es halt auf die Pension zugegangen ist und alles immer schwerer geworden ist. Und was er sagt, dann wirst du öder, dann wird alles zacher. Und du hast halt auch keine Aussichten darauf, dass das einmal wer übernehmen will. Deswegen investierst du dann auch wirklich nichts mehr, weil du halt nicht wirklich Interesse daran hast, da jetzt was zu machen, dafür, dass es auf nichts ausrennt. Ne? Aber als dann 2006 geworden ist, dass der Opa den Betrieb jetzt verkaufen wird, weil halt keiner weiter tut, da hat sich die Mama vom Daniel dann doch nicht ganz trennen können von dem ganzen Ding. Mhm. Es hat sogar schon Abnehmer gegeben für den Hof. die Nachbarn wollten eigentlich ihren Grund erweitern und haben schon so mit einem Auge auf diese rund 2 Hektar Rebfläche und den Hof umgeschielt. Aber die Mutter von Daniel hat sich dann entschieden, dieses Ding zu übernehmen, trotz der sehr offensichtlichen strukturellen Schwächen in Gebäuden und im Weinberg. Ab 2006 hat es dann also wirklich Jahr für Jahr alte Trockensteinmauern erneuert, Rebzeilen, wo notwendig neu auspflanzt oder halt saniert, so gut es gegangen ist, weil es war echt alles nicht mehr in gutem Zustand. Die alten Weingärten waren teils nur zu erhalten, teils nicht. Aber wo es gegangen ist, hat es das gemacht und hat sie so Stück für Stück vorgearbeitet und ausgebessert. Wirtschaftlich ist das ganze Ding wirklich nicht gut da gestanden. Also die Ertragsmengen waren im Keller. Ist natürlich schlecht, wenn du eine Genossenschaft lieferst.
Ja,
und das Gebäude, alles, was da irgendwie da war an Gebäudestruktur, wie schon gesagt, wenn du glaubst, das übernimmst du, also es übernimmt sowieso keiner und ja, das machst du eh für nichts, dann fangst du nicht an zum groß rein investieren, damit es dann gehst. Tja, aber die Mutter von Daniel hat sich gedacht, mach mal.
Und sie hat das quasi nur für die Kids schon vorbereitet.
Schon auch für sich natürlich. Also es war ihr schon ein Anliegen, das war schon das Zuhause.
Das heißt, sie wollte ein bisschen das Elternhaus auch nicht aufgeben. So.
Ja, es war schon so dieses Erhalten von dieser ganzen Struktur. Aber ich glaube, sie hat schon mit am Auge drauf geschielt, ob das nicht doch irgendwer übernehmen will von den Kids, ob es nicht irgendwie ausgeht. Vor allem steckt da mal so viel Arbeit rein. Weil das ist ja, also.
Naja, Trockensteinmauern aufbauen, das will niemand.
Und die alten Weingärten irgendwie wieder herrichten und dann halt schauen, dass du irgendwie trotzdem deinen Ertrag rauskriegst, damit sie das rechnet sich ja natürlich nicht. Also du investierst da ja nur rein, 10, 15 Jahre lang. Aber ja, dass das halt alles wieder irgendwo hinkommt, wo es einen Sinn macht einmal.
Als 10, 15 Jahre lang ohne Feedback im Endeffekt, ne?
Yep.
Weil ich denke mir, wenn du, so wie das manche Winzerinnen und Winzer machen, die halt da das genauso aufbauen, aber halt jedes Jahr dann schon ein bisschen spülen können und ein bisschen einen Fortschritt sehen an dem, was dann an im Keller passiert. An die eigenen Weine,
genau. Ja, und das war dann überhaupt
das
nicht.
Das hast du ja nicht, ne? Du gibst das alles dann wieder her und ich mein, kriegst kein Feedback.
Du hast schon die schöneren Trockensteinmauern, du hast schon die schöneren Weingärten, du hast schon die schöneren Trauben. Aber das ist halt weit nicht das Gleiche.
Ja, eben,
das ist eigentlich nicht vergleichbar. Der Daniel hat gesagt, er war 2006 ungefähr 10, das heißt, er ist jetzt 27 geworden dieses Jahr. Also der hat das schon mitgekriegt, diese Übernahme, aber war damals halt noch von der Arbeit befreit zum Glück. Mit 19 hat er noch nicht so viel hageln müssen. Ein paar Jahre später, im Teenageralter, durfte unter ganz großen Anführungszeichen, er dann aber ordentlich mithelfen, ne? Am Anfang einmal zureichen und dann halt, was weiß ich, irgendwelche Reben anbinden, einziehen wieder und so weiter und so fort und dann halt so ein bisschen schneiden, ein bisschen was tun, Schritt für Schritt. Wollen oder es nicht. Motivation war so mittel bis nicht groß. Er hat gesagt, wenn es irgendwie ausgegangen ist, habe ich versucht, dass ich mir ein bisschen davon druck, weil es ist halt Arbeit und du willst eigentlich spülen oder halt irgendeine Garde haben. Er hat halt sowohl bei Mama als auch bei Papa mithelfen müssen, weil es waren 2 Betriebe nach wie vor.
Ja, klar. Also haben sie es nicht irgendwie zusammengelegt oder
Nein. Und der Papa hat auch beim mütterlichen Betrieb oft mitgeholfen, was es irgendwie ausgegangen ist. Hat zum Beispiel auch, was weiß ich, Pflanzenschutz oder sowas in der Richtung gemacht. Oder halt einmal mitgeholfen, wo es gegangen ist. Aber es war wirklich so, dass die einfach 2 landwirtschaftliche Betriebe vollends bei einer gehabt haben. Mhm. Also das musst du schon vorstellen, das ist schon ordentlich Sache. Ja.
Und weißt du, wie weit das auseinander war? Oder?
Nein, das weiß ich gar nicht.
Ah, wurscht.
Aber wird nicht unendlich weit gewesen sein. Ich glaube, ob es nicht das gleiche Dorf ist tatsächlich.
Wenn es zu nahe ist, dann wird es wahrscheinlich eher zusammenlegen, oder?
Nein, so nah war es nicht. Ich glaube, es ist nicht der Nachbarbetrieb.
Ja. Wahrscheinlich war es einfach zu weit dafür, das wissen.
Es sind halt dann... Ich glaube, es ist auch nicht so leicht, wenn du einen wahrscheinlich gut funktionierenden Betrieb zusammenlegst mit einem, der gar nicht funktioniert. Das ist vielleicht auch nicht ungefährlich. Genau. Aber das jetzt einmal nur so ganz kurz nicht durchdacht. Ne? Der ganze Weinbau hat ihn Daniel auf jeden Fall damals noch nie so wirklich interessiert, hat er erzählt. Er wollte eher Schreiner werden, also mit Holz arbeiten. Tischler, Schreiner, genau. Er hat aber beim Onkel immer wirklich mitgeholfen. Er hat schon immer taugt, mit Holz zu arbeiten. Er hat auch gesagt,
das macht er auch da gut.
Ja, er macht das absolut spitzenmäßig, finde ich. Er hat im Wald damals schon Baumhäuser gebaut und so und der hat das extrem taugt. Und mit seiner Mama hat er sich dann einen Deal ausgemacht. Wenn der Daniel die Landwirtschaftsschule für Wein- und Obstbau erledigt, dort 3 Jahre abschließt, dann kann er direkt danach die Tischlerlehre angehen und spart sich so ein Lehrjahr. Und dann hat er auch Schule gemacht, dann passt es. Und dann kann er danach tun, was er will. Und der Daniel hat sich auf diesen Handel eingelassen. Für die ersten 2 Jahre seiner Schulzeit ist dieser Planer bestehen geblieben. Ne? Das war so, wenn ich die Schule fertig habe, dann werde ich sofort Tischler. Und dann im 3. Schuljahr hat es auf einmal Klick gemacht und der Daniel ist draufgekommen, hey, Weinbauer sei schon erheblich cooler als Tischler sei. Kann vielleicht auch was damit zu tun haben, dass er irgendwann einmal einfach gecheckt hat, man kann Weiner wirklich trinken.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, kann es mit dem Alter und so.
Ja, möglicherweise.
Ersten Erfahrungen was ja. zu haben.
Jedenfalls hat er sich dann umentschieden und hat dann nach dem Abschluss von diesen 3 Jahren auch noch die 4. Spezialisierung, also das Spezialisierungsjahr hinten dran gemacht für Weinbau. Ein Schulkollege von ihm ist auf jeden Fall ein Jahr über ihm gewesen und ist dann auf die Weinbautechnikerschule nach Veitshöchheim gegangen. Das ist bei Würzburg. Und das kennen wir ja schon von der Folge 174. Und der hat zu ihm gemeint, Mensch, komm doch mit. Das ist sicher genau das Richtige für dich. Also hat der Daniel seine Sachen gepackt und ist dann von Südtirol nach Franken gezogen.
Es ist schon wild eigentlich.
Das ist ein ganz schön Stickel.
Das ist ein Stickel. Also ich denke mir immer, ist das so naheliegend? Ja, ich meine, du gehst nicht nach Österreich, weil Tirol ist nicht Weinland Nummer 1 und ja, musst halt dann nach Deutschland weitergehen quasi, weil nach dem Osten Österreichs quasi da irgendwie um, das macht auch keinen Sinn, das ist auch urweit.
Nein, also ich meine, das ist schon weit genug, dass du irgendwo anders auch hingehen kannst. Ne?
Ja, eben.
Und das Würzburg geht sich wahrscheinlich trotzdem noch aus. Würzburg ist schon nicht unbekannt als Weinbautechnikerschule. Plus, das ist zweijährig, das ist nicht so wie die ganzen Studien in Österreich, die oft dreijährig sind. Und es ist halt auch keine Schule-Schule. Ne? Also es ist schon eine Technikergeschichte. Daniel hat auf jeden Fall ein ganz klares Ziel gehabt von Anfang an. Kellermeister wird er werden.
Ah, okay. Also ja. Ist schon wirklich so dieses klassische, Anana, ich will im Keller arbeiten und fertig.
An einer Eisacktaler Kellerei würde es machen.
Okay, weil das war halt das Naheliegendste, weil alles an die Genossenschaft liefert quasi, kommst wahrscheinlich gar nicht auf eine andere Idee. Ne?
Ja, genau. Und der hat gesagt, der Kellermeister von der Eisacktaler Kellerei, der war schon ein bisschen öder zu dem Zeitpunkt. Und er hat sich gedacht, ah, das kann sich gut ausgehen. Weil der ist irgendwann einmal weg und dann kann ich da reinkommen und da bin ich da der Chef vom Köller. Und das war schon optimal. Und er hat damals überhaupt nicht an einen eigenen Betrieb gedacht.
Ja, ja.
Also er wollte da nicht übernehmen da jetzt oder irgendwas in Richtung. Es hat ihm auch keiner gesagt, dass er das tun soll. Im Gegenteil, alle haben gesagt, boah, nein, Wein selber machen, ganz schwierig. Es gibt zu viele, die das wollen. Es funktioniert bei nicht allen. Verkaufen muss das dann ja auch noch. Ja. Also alles sehr klar Teamgenossenschaft haben.
Ja, da fehlen da wahrscheinlich schon. Auch einfach die Vorbilder rundum, oder? Weil da gibt es halt dann trotzdem schon. Nicht so viel.
Also es
ne?
gibt, wir haben ganz kurz das andiskutiert, ja. Es gibt schon ein paar Betriebe, die einfach schon länger das Ganze erstens einmal in Selbstvermarktung machen, ja. Wie man so schön sagt in Südtirol. Und die durchaus auch teilweise Bio sind und so weiter, aber halt nicht viel. Die
ja,
sind halt
wahrscheinlich
auch ein paar wenige.
Halt auch nicht so viel, die man dann so kennt, die so strahlen, dass du irgendwie sagst, das will ich auch
zumindest
mal.
Zumindest zu dem Zeitpunkt werden. Halt noch nicht. Ne?
Ja.
Weil da hat er halt noch nicht diese Connection gehabt zwischen was es geht.
Nein, da schaust du
auch
noch nicht weiter als wie wirklich
genau.
Deine drei Orte.
Boah, die Kellereien, die sind erfolgreich, die sind groß, die haben Power, da verdient man offensichtlich gut. Ah, das taugt man, das
stimmt.
Will ich machen.
Die coolen Sachen, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, aber denen es eigentlich ganz gut geht und die coole Sachen machen, kriegst du gar nicht mit. Ja,
ja genau.
Weil du musst den Zugang erst einmal finden.
Ja, und das Ganze war wahrscheinlich einmal so gekommen, dass der Daniel Kellermeister wird, wären nicht im Jahrgang 2015 an der Weinbautechnikerschule neben dem Daniel auch noch der Conny Butrus und der Carsten Saalwächter gewesen, unter anderem. Und von diesen legendären Verkostungsrunden habe ich da ja schon in Folge 174 erzählt. Und dem Daniel ist da zuerst aufgefallen, als allererstes einmal, dass die Flaschen, die er aus Südtirol mitgenommen hat, von seinen Genossenschaften und Kellereien, am nächsten Morgen immer mit Abstand die vollsten waren.
Ui, 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 ja gut.
Und dann war er am Anfang ein bisschen traurig. Oder sie sind auch wirklich zerlegt worden in der Runde, dann war er
noch trauriger.
Nur ein bisschen trauriger. Und das hat ihn zuerst natürlich auch geärgert. Aber dann hat er halt auch die Sachen gekostet, die der Conny und der Carsten mitgenommen haben. Und dann hat es nicht so lange gedauert, dass ihm der Wein aus den Südtiroler Kellereien dann nicht mehr wirklich geschmeckt hat. Ich dachte, ah shit, da gibt es so viele andere Sachen und die sind viel spannender. Und so generell war die Zeit an der Weinbautechnikerschule halt sehr entspannt, hat der Daniel gemeint. Er ist natürlich nicht so viel heimgefahren, weil du fährst halt doch einige Kilometer da runter.
Zählt
sich natürlich aus. Und dann hat er halt viel kennengelernt, an Leid und an Weinen und ein bisschen gechillt zwischendurch. Das hat schon gut gepasst, hat er erzählt.
Ich glaube, die haben sich jetzt nicht das härteste Leben gemacht.
Nein. Und als er nach diesen 2 Jahren dann fertig war, hat er diesen Wunsch, Weinbautechniker bei einer Südtiroler Kellerei zu werden, einmal so ein bisschen von sich gestoßen und hat gesagt, er will schon eigentlich was Eigenes machen, um einfach diese Weinstilistik, die er jetzt gefunden hat und die durchaus sehr ein bisschen überschneidet mit Sachen, die auch du genannt hast,
ich
sehr
schon,
passend.
Ja. Also ich finde schon, dass das triggert schon mal ein bisschen Saalwächter und so von diesem Zugang her,
ja,
mit
ja.
diesem, du hast Reduktion, aber trotzdem hast du halt dann so einen fantastischen Zug und immer so eine Feinheit drin.
Und ich finde, das hat aber trotzdem ganz viel so eigenständige Geschichten drinnen. Also
das ist nicht Saalwächter 2.0.
Nein, definitiv nicht.
Dein Hirn macht einmal, aha, geht auch in so eine Richtung, aber das ist halt mit dieser Salinität hinten und mit dieser Zästigkeit da ist nochmal ganz anders.
Ja, voll.
Cool, das ist richtig geil.
Also er wollte eigentlich die Stilistik machen, die er sich vorstellt. Hat schon ziemlich genau im Kopf gehabt, was er da eigentlich so tun will. Aber man muss natürlich einmal irgendwo anfangen bei dem Ganzen. Ne? Also wir haben nach wie vor einen Betrieb, der ist noch nicht in Schuss. Das geht sich noch nicht aus, wir sind 2017 jetzt. Er ist also zuerst einmal zurück nach Südtirol, hat bei einem Weingut in der Gegend angefangen zum Arbeiten. Wirklich einfach, damit er irgendwo arbeitet.
Ja.
Und hat nebenbei daheim sehr viel mitgeholfen. Da war sowieso immer extrem viel zum Tun.
Nee, du hast ja immer noch die 2 Betriebe.
Genau, du hast immer noch diese 2 Betriebe. Und vor allem bei der Mama natürlich unendlich viel Zeit zum Tun. Und dann war er 2017 für ein Herbstpraktikum noch beim Peter Lauer. Also da sind wir wieder zurück in Deutschland. Und bis Ende 2018, Anfang 2019, war er dann weiterhin bei diesem Weingut in Südtirol.
Ja.
Und hat parallel eben den Keller im Hof von seiner Mama hergerichtet, alles hergerichtet, was irgendwie zum Herrichten war. Und das Ziel war schon ganz, ganz klar. Er wollte mit den Flächen vom Opa wirklich selber Wein machen.
Ja.
Es hat dann nur ein bisschen gedauert, das haben sie ein paar Sachen ein bisschen verschoben, bis alles wirklich startbereit war, sodass man nicht mehr einfach alle Trauben an die Genossenschaft verkaufen muss, sondern dass es ja irgendwie anders ausgeht, möglich sein kann. 2019 haben der Daniel und seine Mama dann diesen ersten Bio-Versuch gewagt, der schließlich zur Bio-Bewirtschaftung geführt hat.
Aha, okay.
Der ist allerdings gar nicht so gut gegangen, hat der Daniel erzählt, 2019. Es war ein bisschen schwierig, das Ganze. Unter anderem, weil dieses Regelwerk von der Genossenschaft da sehr, sehr schwierig war. Und zu dem Zeitpunkt haben sie halt noch 100% geliefert. Ne? Also du kommst da nicht aus.
Ja.
Große Ertragsverluste waren halt auch die Folge. Natürlich sehr, sehr fad, wenn du den Kilo bezahlt wirst.
Okay, das tat die
halt gar nicht. Übrigens ist es lustig, Daniel erzählt mir auch nicht, oder hat mir auch nicht erzählt, was jetzt die Erträge in Hektoliter sind, sondern immer in so Kilo pro Hektar. Und ich so, Daniel, ich kann nichts anfangen mit Kilo pro Hektar. Du musst mal irgendwie, und ich weiß jetzt, wie man Hektoliter ausrechnet. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich mir es nicht aufgeschrieben habe hier, aber ich habe es irgendwo aufgeschrieben, falls du es jemals brauchen solltest.
Ruf an, ja? Ja, passt.
Wunderbar. Auf jeden Fall 2020 haben sie dann nur eine Fläche dazu gepachtet bekommen. Mhm. Und das war dann so ein bisschen der Triggerpoint, wo der Daniel gesagt hat, okay, passt, ab jetzt bin ich fix daheim, richte es alles noch fertig her. Bio-Umstellung wird jetzt auch ganz flächig gemacht. Und dann 2021 können wir wirklich diesen ersten Jahrgang die Trauben behalten und wirklich selber abfüllen. Ich habe den Daniel gefragt, was die Leute rundum und um so gesagt haben, weil das ist natürlich immer ganz lustig zu hören. Und vor allem auch, was seine Mama sagt. Ja? Weil die hat jetzt da 15 Jahre eingesteckt. Was sagt die dazu?
Und jetzt macht der Bub so einen reduktiven Scheiß.
Genau, dass der Bub so eine sehr fixe Vorstellung hat vom Weinstilistik, von wie das angebaut werden soll, dass so bio umgestellt werden soll und so weiter. Mhm. Und der Daniel hat gesagt, das war der Mama im positivsten Sinne scheißegal.
Ah, nein, komplett ja, wurscht.
Das heißt, die war einfach froh, dass er den Betrieb weiterführt. Exakt.
Ja,
und hat ihn einfach machen lassen. Und der Daniel hat gesagt, es war vielleicht manchmal sogar besser gewesen, hätte es ein bisschen was gesagt. Aber so fällst du halt einmal selber
so wie
hin
schmeckt.
Und stehst wieder auf. Ne?
So wie das schmeckt, passt schon.
Ja, hundertprozentig. Der Vater war ein bisschen skeptischer, hat er erzählt. Also was die Bio-Umstellung angegangen ist, aber auch was die Weinstilistik angegangen ist. Weil das ist halt nochmal ganz, ganz, ganz
was anderes. Das ist schon was anderes, ne? Sicher. Also wenn du jetzt, du kannst wahrscheinlich jetzt ganz Südtirol daneben hinstellen und du wirst nichts finden, was irgendwie in diese Richtung
ich
geht.
Ich weiß auch nicht, wer. Ich meine, wie schon gesagt, Südtirol-technisch habe ich natürlich auch noch viele Sachen offen.
Korrekt.
Aber ich wüsste wirklich nicht, wenn ich dann daneben hinstellen soll.
Das ist schon sehr eigenständig.
Absolut. Ja. Auf jeden Fall war der Papa auch so ein bisschen skeptisch natürlich bezüglich Selbstvermarktung. Ist das gescheit? Macht das Sinn mit dem ganzen Wein und so? Aber der hat sich zum Glück mittlerweile komplett draht. Und das hat der Daniel auch mit so ein bisschen Stolz erzählt. Ne?
Ja, sicher.
Jetzt sagt der Papa, jawohl, habe ich nicht. 2021 war es dann also soweit. Der Daniel hat wirklich das erste Mal den ersten Jahrgang selber im eigenen Keller gemacht. Und er hat gesagt, man denkt gar nicht so viel drüber nach. Man geht da ein bisschen blauäugig ran, dass das eh alles klappen muss. Und diese Naivität, das ist so die einzige Möglichkeit, wie du da wirklich durchkommst, weil wenn du da immer Sorgen machst, dann kommst du sowieso nicht weiter, hat er erzählt. Mhm. Das bringt dann auch gar nichts. Unterstützung hat der Daniel im Startjahr und auch jetzt noch hundertprozentig von seiner Mama gehabt. Die ist mindestens 115% dabei, sagt er eigentlich.
Stark.
Und der Papa hilft auch noch mit, nach wie vor. Der hat früher den ganzen Pflanzenschutz gemacht und teils auch Maschinenarbeiten und so weiter. Und der springt da heute noch, wenn er mal braucht wird irgendwo. Und das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Und auch sonst helfen halt Bekannte mit und Freunde mit und Kollegen mit, weil sie cool finden, was der Daniel da macht. Und die Wertschätzung dafür hat er wirklich sehr betont, deswegen erzähle ich das jetzt auch noch so. Also dem gefreut das einfach irrsinnig, dass die Leute so gefreut, was da passiert.
Ist super,
voll. Voll. Er hat gesagt, der Start mit so einem kühlen, regnerischen Jahr wie 2021 war natürlich nicht der leichteste, klar. Aber im Nachhinein freust du dich dann schon sehr über so einen Jahrgang im Keller und denkst da schon, Okay, passt, jetzt weiß ich, wieso das alles sein hat müssen, der ganze Scheiß da draußen. Ich habe mir vom Daniel erzählen lassen, wie der Weinbau bei einem im Eisacktal so ausschaut, weil das ist natürlich auch spannend. Ich weiß auch nicht, ob wir tatsächlich schon mal so einen Dolomiten-Weinbau gehabt haben im Podcast. Ich glaube nicht. Wir haben durchaus ein bisschen Südtirol oder halt Trentino so die Gegend gehabt, aber noch nicht so weit oben, meiner Meinung nach.
Das stimmt.
Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Wir haben jetzt schon viele Folgen, aber ich glaube nicht. Die Weinberge sind allesamt quer terrassiert, außer ganz, ganz unten, aber wir reden jetzt wirklich nur von diesen Hängen. Alles quer terrassiert und das stammt aus der Zeit, als auf diesen breiteren Terrassen zwischen den Trockensteinmauern dann auch wirklich Getreide und Kartoffeln in so Zeilen anbaut worden sind oder Gemüse. Und auf jedem Acker ist dann halt so eine Reihe Perl gestanden oder halt Agio-Rehbeziehung, was man halt für den Eigenbedarf braucht hat, hat man sich halt da rausgeholt aus dieser Erden. Und in die 50er und 60er ist dann viel mehr auf Weinbau gesetzt worden und seitdem ist es alles anders, weil das hat halt viel mehr Profit gebracht. Auf den Äckern sind dann diese Rebzeilen angebaut worden, mehr als nur eine natürlich, oder Pergeln eben aufgebaut worden. Und der Daniel hat gesagt, man kann sich das natürlich nicht so wie die fetten Pfälzer Äcker vorstellen. Also da ist weit nicht so viel gewachsen damals.
Ja.
Das war schon sehr, sehr karg und steinig und grundsätzlich für einen Weinbau auch viel gescheiter, als jetzt irgendwie da versuchen, Ackerbau zu betreiben.
Ja, du kriegst nichts.
Nein.
Kommt dir nichts aus.
Sehr, sehr wenig. Also kriegst du halt was außer für dich selber und deine Familie, aber dass du was verkaufen kannst.
Für die Hocken ist das auch schon.
Ja, stell dir das einmal vor, da aufgegangen. Durch die Querterrassierung muss man natürlich das meiste von Hand machen, weil es geht nicht anders, du kommst da sonst nicht ordentlich rein. Aber der Daniel hat gesagt, dafür muss den Hang nicht so brutal aufrennen, wie das so manche Einzelstock-Moselaner ohne Terrassierung machen müssen.
Ja, ja.
Also er sagt, es ist angenehmer, wenn es dann halt aufgerollst und dann quer rennst, dann wieder auf und dann quer,
das
als wenn du einfach die Reihen so aufarbeiten musst. Ja, weil du
keine Chance hast, dass du irgendwo mal kurz stehen bleibst, ne? Also Black sagt. Weil da geht es halt wieder steuer runter und das war's.
Ja.
Also das kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde auch, wenn ich die Chance habe, dass ich mich entscheide zwischen Weinbergen, die terrassiert sind oder wo es nur ein paar Hart Steu ist, würde ich auch sagen, stütze mich auf den terrassierten Ding, weil wenn ich dort
kann einmal hinkomme. Kann ich zumindest irgendwann gerade stehen.
Genau, wenn ich dort einmal hinkomme, dann stehe ich mal gerade. Wenn ich dann wirklich einen Arbeitsschritt mache, stehe ich gerade.
Genau.
Auf der Mosel, da stehe ich halt immer schräg.
Immer schräg.
Das ist ganz schlecht.
Wenn du überhaupt irgendwie stehst und nicht halb sitzt im Hang drin.
Ja, ich würde einfach rumfallen. Naja.
Sehen. Wurscht. Beim Daniel steht auf jeden Fall aktuell eigentlich alles in Guyot-Erziehung.
Ah, ist mit dir von
nichts Bergeliges, nichts Pergola. Und er hat gesagt, das war einfach so, weil der Opa in die 70er und 80er damals das einfach so angelegt hat.
Mhm.
Das war ihm einfach lieber so. Pergel ist cool, meint er, der Daniel, aber du bist halt unter anderem krankheitstechnisch benachteiligt, was natürlich dann beim Bio-Thema auch schwieriger ist, weil sie da unten halt viel mehr die Luft staut.
Ja,
aber du hast natürlich
stehen,
genau, aber du hast natürlich Vorteile in heißen Jahren, weil du halt ein bisschen mehr diesen Schatten hast.
Ja, fair. Ja.
Also du hast bei beiden Vor- und Nachteile, aber er hat gesagt, das passt schon gut, so wie es ist.
Ja.
Also er ist schon zufrieden so. Seit 2004 hat Daniel drei verschiedene Weinbergslagen auf drei Gemeinden aufteilt. Die liegen so zwischen 620 und 820 Meter hoch, also sau weit auf Fischern. Und er ist mit so ungefähr 2 Hektar im Hauptbestandteil in Church, das ist direkt beim Hof, also direkt da, wo die Gebäude sind, die der Opa früher gehabt hat. Und dann gibt es einen kleinen Bestandteil am Holzer Weinberg, das ist der höchstgelegenste, auf 820 Metern ungefähr, mit den ältesten Reben. Da steckt, glaube ich, auch der Portugieser zum Beispiel.
Okay. Und das war aber auch schon immer dabei, oder?
Das war schon immer dabei und dann gibt es jetzt seit 2024 einen Hektar in Klausen, das ist 2 Dörfer weiter.
Mhm.
Also insgesamt sind es so um die 3 Hektar aktuell.
Okay.
4 Rebsorten hat der Daniel im Portfolio, und zwar Riesling, Silvaner, Pinot Noir und dann auch den roten Portugieser. Wobei der letztere wirklich die kleinste Fläche ist und eine Spülerei.
Okay.
Schon eine schöne Spülerei mit Sicherheit, aber einfach eine Spülerei. Die Reben sind nämlich bis zu 100 Jahre alt und der Portugieser, der ist einfach nur da, weil der Daniel schon so ein bisschen Tradition aufrechterhalten möchte. Und der Portugieser war anscheinend bis zu 90% der Rebfläche vor 100 Jahren.
Okay.
Also richtig, richtig viel.
Org.
Mhm. Und damit bewahrt sich der Daniel schon so ein bisschen Tradition. Plus du hast halt einen sehr hohen Weinberg und du hast sehr, sehr alte Reben.
Ja,
das ist schon eine spannende Spülerei. Genau. Viel wichtiger ist für Daniel allerdings der Silvaner, den wir da im Glasl haben. Der hat ebenfalls Tradition. Der hat vor allem dann in den 60ern so richtig Fuß gefasst, aber dann hat es vorher auch schon gegeben.
Okay.
In die 60er ist er gemeinsam mit Müller-Thurgau gekommen. Also das war dann ein bisschen die wilde Zeit, wo halt viel auch von den ganzen autochthonen Sorten einfach weggerissen worden ist, damit der Müller-Thurgau sich da hinstellen darf. Und später ist dann natürlich auch alles an Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder.
Na eben, weil das kommen. Verbindet, man findet dann viel mehr mit der Region.
Das ist das Aktuellere, also seit den 2000er so ungefähr.
Weil also Silvaner, ich hätte das noch nie irgendwo gesehen,
das
Südtirol mit Silvaner als wie bei ihm.
Das haben sie auch viel wieder weggerissen für den Chardonnay.
Ja.
Oder den Weißburgunder. Riesling ist eine lustige Geschichte, das erzähle ich da gleich noch. Ah, ja, okay. Als erstes kommt nur dieses Pinot-Thema.
Ja.
Beide, also sowohl der Riesling als auch der Pinot Noir, haben eigentlich keine Tradition in der Gegend, gar keine. Also der Pinot ist ungefähr gekommen, wie halt die anderen Burgunder-Geschichten gekommen sind, klassisch. Weil man muss die halt haben. Ja, klar. Deswegen gibt's
das ist halt so die Allerwürz-Rebsorte quasi, musst das halt, muss ne? jeder haben, mhm. weil das schmeckt gerade denen leiden.
Ja, und der Daniel sagt, deswegen gibt es ja diesen riesigen Bauchladen, deswegen haben wir halt fast alles irgendwie, was irgendwie geht ja. in Südtirol, weil es ja. halt keiner so richtig festlegen will und alle halt schauen, dass sie den Trends hinterherlaufen und das machen, was die Genossenschaften ja. wollen.
Und die ganzen autochthonen Sachen halt ein bisschen in Vergessenheit
geraten. Nicht nur ein bisschen, es gibt Sachen auch einfach gar nicht mehr.
Ja.
Also da sind einfach wirklich Sachen weg. Oder man weiß es halt nicht, ob da nicht nur irgendwo was dazwischen steht natürlich. Aber das ist wirklich sehr, sehr intensiv abgeändert worden mehrfach. Der Daniel hat gesagt, früher, wie er dann entschieden hat, dass er selber Wein machen will, hat er dann immer im Kopf gehabt, dass er Riesling und Spätburgunder machen möchte. Er ist halt auch in Deutschland sozialisiert worden. Deutsch, ja. Und tatsächlich hat dem Daniel, der Verpächter vom Holzer Weinberg, erzählt, dass er sich nur erinnern kann, als Jugendlicher ist immer so ein Pergelbeerner im Garten oder vor dem Garten gestanden. Und deren Trauben, die waren auch zu Allerheiligen nur sauer. Das muss ein Riesling gewesen sein. Aber recht viel mehr Tradition findest du da wirklich okay. nicht. Okay. Wahrscheinlich aus genau diesem Grund.
Ja, ja.
Weil der Schatz ist halt einfach nicht reif worden. Ja. Sie ist nicht ausgegangen. Und das meiste von dem Riesling, den er jetzt hat, das ist in die 2000er bestockt worden. Also, es ist noch nicht alt, das Ganze. Ja. Ähnlich der Spätburgunder, der ist tatsächlich nur jünger. Auf den eigenen Flächen hat der Daniel erst ab 2019, also da wo es dann wirklich klar war, okay, passt, das machen wir jetzt fix, Pinot ausgepflanzt, Stück für Stück oder halt umveredelt. Das Rebmaterial ist also im Schnitt nicht öder als 10 Jahre alt. Aber, und das kann ich wirklich auf Basis von meiner Pinot-Verkostung sagen, Daniel sagt, gute Genetik gewinnt gegen Rebalter und er hat hundertprozentig recht. Weil wir waren nie drauf gekommen.
Ja.
Und das ist halt wirklich schöne Burgund-Genetik.
Ah, ich würde sagen, fein, ist einfach burgundische Genetik und fertig.
Genau. Okay. Und
also es ist schon Pinot und kein Spätburgunder.
Das ist Pinot und kein Spätburgunder, 100%ig. Und er hat gesagt, er hat sich mit den Lassachs ein bisschen drüber ausgetauscht, die auch Pinot und kein Spätburgunder stehen haben. Ja, man richtig. Möchte hier ein Rufezeichen setzen. Und wenn das einmal dann nur ein paar Jahre hat, ein bisschen Zeit gehabt hat, dass das halt sich ordentlich einwächst in den Boden, das alles, wird richtig spannend. Das ist
richtig,
ja. So, jetzt aber zum Silvaner. Der war ursprünglich eigentlich nicht wirklich geplant. Also der Daniel hat am Anfang überlegt, ob er das nicht entweder umveredelt auf Riesling oder das halt einfach der Genossenschaft noch ein bisschen länger liefert. Und der Daniel hat halt diesen Silvaner immer als sehr langweiligen, charakterlosen Wein im Kopf gehabt. So war kennengelernt am Anfang. Er hat gesagt, ich habe halt nicht gewusst, wie gut das sein kann, bis dann der Carsten auf einem gemeinsamen Burgund-Trip einen 2017er alte Reben aus seinem ersten Jahrgang mitgebracht hat. Und da war er halt komplett weggeblasen.
Naja, so wie der Carsten selber erzählt hat, scheiße, no, fuck me, der beste Wein fuck ist der scheiß Silvaner.
Ja. Und ich glaube, genau so ist es ihm Daniel auf diesen depperten Trip gegangen. Ja, fuck me, dieser Silvaner ist einfach besser, das kann doch nicht sein. Und dementsprechend war es dann für ihn klar, das will er auch probieren. Also wenn das so geht.
Ja,
dann probiere ich das selber.
Offensichtlich geht es so.
Ja, genau.
Mega.
Jedenfalls hat der Daniel dann seinen eigenen Silvaner-Bestand mit ganz anderen Augen gesehen und aktuell stellt er eben für sich selber auch den Silvaner nur höher als den Riesling, weil er sich jetzt einfach mit dieser Rebsorte nur ein bisschen mehr eingefunden hat und die dort, wo sie jetzt steht, bei seinen Flächen, im Gegensatz zum Riesling, auch wirklich schön hinpasst. Er hat gesagt, der Riesling steht ein bisschen zu niedrig, der kehrt weiter auf. Also wahrscheinlich wird das geändert noch. Mal schauen, natürlich. Aber der Silvaner gefällt ihm dort, wo er steht, extrem gut. Silvaner 2022 kommt aus 2 Weinbergen. Beide haben Quarzphyllit im Untergrund. Mhm. Der ist halt vor ein paar Millionen Jahren entstanden. Im Prinzip so ein bisschen wie blauer Schiefer, hat der Daniel gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und je nach Weinberg ist das mehr oder weniger arg verwittert dann, kommt mehr oder weniger arg an die Oberfläche.
Ja.
Und als zweite Bodenkomponente kommt immer der Granit dazu. Mhm. Also ein Vulkangestein eigentlich. Der ist von Gletschern eingeschoben worden in die Täler. Entweder aus dem Puster oder aus dem Sterzinger Tal um. Auf der Lage Lana, das ist direkt hinterm Hof, steht der Silvaner mehr auf so Quarzphyllit, also wirklich auf diesem harten, sehr bröckeligen Boden. Und auf der Lage Holzer mehr auf Granit.
Mhm.
Also du hast da 2 unterschiedliche Bodentypen drinnen, aber die Grundlage ist immer die gleiche. Die Reben sind irgendwo zwischen 16 und 60 Jahren alt und das kommt einfach alles in diesen einen Silvaner mit rein.
Ja, es gibt da keine Abstufungen, oder? Er macht
es gibt
wirklich
aktuell nur die
Silvaner,
4 Weine.
Riesling, Roter Portugieser und
Pino. Alles Dolomiten-Landwein,
ja.
Was an sich auch schon grandios ist. Also bei der Menge brauchst du halt dann nicht wirklich anfangen, dass du jetzt groß die Lagen versuchst, einzeln zu verkaufen, weil du kriegst halt manchmal ein Fassel hin und manchmal geht es ja nicht aus. Es wird schon einzelner ausgebaut, als dann am Schluss die Weine sind.
Ja, klar.
Ist nicht alles in einem riesigen Holzfass. Aber das geht sich halt aktuell noch gar nicht aus.
Ja.
Die Lese 2022 hat er erzählt, war extrem schnell erledigt. So der eine Teil in der ersten Septemberwoche und der Rest dann Ende der zweiten Septemberwoche, also bis Mitte September rein. Und das ist sehr, 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 sehr bald für sie.
Mhm.
Alles immer klar wenig früher natürlich als die Kollegen ernten, aber die Kollegen ernten halt auch ein bisschen spät.
Ja, so ein bisschen anderes Material.
Ja.
Naja.
Alles natürlich in kleinen roten Handkisten. Das wiederum ist schwierig irgendwie anders zu machen, weil du kommst halt teilweise nicht hin.
Ja, genau.
Ja, exakt. Zuerst wird dann alles mit den Füßen eingemischt, dann kommt alles in eine alte Korbpresse und der Pressvorgang, der dauert schon einmal zwischen 15 und 25 Stunden.
Mhm.
Und wenn du jetzt rechnest, dann kannst du dir vorstellen, dass du in der Nacht alle Stunden einmal aufstehen kannst und dieses Ding eine Stufe höher stellen kannst.
Jo.
Weil da passiert nichts automatisch an dieser Presse.
Natürlich nicht, ja. Du musst, heißt Sache.
Ja, ist Sache, aber es zahlt ja aus. Ja? Mhm. Denke mal an das, was im Glasl ist. Man weiß, dass es ja auszahlt.
In meinem ist eh nichts mehr.
Ah ja, shit. Ich habe da nämlich auch wirklich einen guten Schluck eingeschenkt,
aber
mein Freund.
Aber es war wirklich ein sehr guter Schluck Wein.
Was? Indeed, indeed. So, wo war ich da? Mit Sediment und Hefe kommt dann der Most für ungefähr ein Jahr ins Holz rein. 22 war nicht unbedingt der Burner beim Gern, hat der Daniel erzählt. Vom Wein war so ungefähr zwei Drittel nur Ende Juni süß und ist dann wirklich erst Ende August fertig geworden. Also der hat nochmal ein bisschen diesen Wärmekick gebraucht. Und auch da hat wieder dieses ein bisschen blauäugige wird schon werden vom Daniel nicht geschaut.
Ja,
hat er gesagt, wenn du da anfängst zum Gedanken machen, dass zwei Drittel von deinem Silvaner, der das meiste von deiner Menge ist insgesamt,
nicht
fertig
deine
wird.
Deine Menge ist nichts. Ne? Also,
yep.
Du hast keine Menge.
Yep. Ich sage dir nachher noch ganz genau, wie viel es 2022 waren. Auf jeden Fall nach BSA und fertiger Gärung, juhu, alles, bis auf ein Fassel, das hat nur ein bisschen länger gedauert, aber ungefähr ein Jahr hat das Ganze gebraucht, dann wird es verschnitten, dann kommt das Ganze in einen Edelstahltank, wird dort im Jänner, Februar ungefähr mit Schwefelgabe und ohne Schönung und Filtration natürlich abgefüllt und im Mai kommt das Ganze dann in Verkauf, also ungefähr eineinhalb Jahre ist das Ganze am Hof und dann geht es raus in die Welt.
Ja.
22 hat der Daniel 6.000 Flaschen gehabt.
Ja, ich habe es befürchtet. Ja.
Nicht so viel, aber es wird mehr, mach dir keine Sorgen, wir sind im Mehrwerden. Alleine dadurch, dass eben ein bisschen Fläche nur dazu kommen ist, das hilft natürlich. Ich habe natürlich fragen müssen, was er am Anfang mit diesem Bestand gemacht hat, von diesen paar tausend Flaschen, weil da war ja gar nichts. Vorher war nur Genossenschaft, sonst absolut zero. Und der Daniel hat gesagt, das war eigentlich ein riesengroßer Vorteil, weil er es kaum recht machen hat müssen.
Ja.
Hat er Mama nicht und so weiter. Das war eigentlich super.
Du bist komplett unbeschrieben als Winzer.
Und was ihn extrem gefreut hat, ist, dass seine Weine in Südtirol richtig gut gestartet sind.
Wirklich?
Ja, und das ist nämlich wirklich spannend, finde ich.
Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil das ist schon sehr speziell, das ist schon ein Nischenthema irgendwo vom
Das ist eine super geile Nerdy-Stilistik eigentlich, aber die Südtiroler lieben das offensichtlich. Also guter Geschmack.
Ja,
muss man ja nochmal lassen.
Es sind halt dann doch Italiener. Ne?
Ja, die verstehen schon, was gut ist.
Ja.
So ist es. Er hat auf jeden Fall bei einer Südtiroler Agentur gestartet. Das ist eher so ein bisschen Vertreterwesenartig, aber die positionieren auch halt super, auch in der Gastro und so weiter.
Ja.
Und das ist halt eigentlich schon mal richtig, richtig Spitzenstart. Das war einfach von Anfang an quasi so. Und dann hat er auch quasi von Anfang an, nur ganz kurz danach, einen jungen italienischen Händler dazu gekriegt, der unter anderem mit seinen Weinen gestartet hat. Mit dem ist er auch super, super happy. Und das ist eigentlich richtig cool. Das heißt, der macht alles außer Südtirol in Italien.
Ja.
Es wird getrennt natürlich.
Ja, ja,
sonst geht das nicht. Und er hat gesagt, das war einfach schon mal spitzenmäßig, weil da hat er schon einiges an seiner Menge losgekriegt. Und der Chris von der Weinfurore ist auch im ersten Jahr dazugekommen. Danke, Carsten Saalwächter.
Ja,
der hat, der hat ihm natürlich den Tipp gegeben und hat gesagt, hörst schon mal, da kommt was wirklich Geiles, das willst du nicht verpassen.
Richtig, und der Recht hat er.
Und also, Recht hat er gehabt, genau. Und dann ist der Jens vom Weinkombinat dazugekommen, über den Tipp vom Conny, der ebenfalls gesagt hat, lauf, ansonsten gehst du langsam.
Klar.
Dementsprechend haben wir den Südwesten und den Nordosten von Deutschland abgehakt. Na, also passt, check, check. Was fehlt noch? Österreich, genau. Seit 2024 haben wir Vino Nodo, wo ich mir die Weine auch geholt habe.
Richtig, ja.
Seit Sommer. Da gibt es jetzt also auch. Das heißt, Österreich ist auch abgedeckt und ausverkauft ist auch der Daniel. Also
sehr gut.
Recht viel mehr geht es dann immer eigentlich, hat er gesagt. Ja, und das ist eigentlich alles sehr, sehr solide. Grüße gehen raus an den Dominik, der mir diese wunderbaren Sachen da verkauft hat. Silvana kostet dort, ich kann nicht sagen, faire, es kostet zu wenig, 22,90.
Ja, das ist gestört. Ja. Das ist richtig.
Teurer. Gesagt. Aber ich kaufe noch und dann teurer.
Ja, ja, weil also das ist schon wirklich arg, weil der Riesling kostet ja auch um die 20 Euro. Ne?
Der Riesling kostet, glaube ich, 25 oder 26. Der Pinot kostet, glaube ich, 28 oder 29 oder 30. Und der Portugieser kostet 35.
Ja, aber halt das ist alles, zwischen 20 und 30 Euro gefüllt, also ja, oder 35, aber also für das, wie wenig Menge da ist und was das kann und gegen was du das antreten lassen kannst, ist das halt schon ein Wahnsinn. Und die 22 Euro sind natürlich, oder 23 Euro sind frech. Natürlich ein Wahnsinn, ja. Das ist richtig frech. Ja. Weil das ist ein gutes Weinpreis und du kriegst da ein Riesenschiff.
Jupp.
Nice.
Ich sage einmal, wie viele Punkte das Riesenschiff kriegt.
Ich habe da eine 9,4 plus notiert.
Solide. Sehr gut. Ich bin tatsächlich bei einer 9,4 bis 9,5.
Ah, ja.
Und die Plus, das Plus, dementsprechend gebe ich da sehr, sehr gerne.
Ja, ja, ich glaube, glaub, wenn es dem noch 2-3 Jahre gibt, dass das nochmal unfassbar schiebt.
Ich glaube halt, oder ich glaube, ich finde das halt auch ein Wahnsinn für 22. Ja, und dass du dieses sautrockene Jahr als zweiten Jahrgang hast und dann legst du so einen Wein hin. Das ist so irre. Daniel, das ist sowas von irre. Du bist der Wahnsinn. Aber er horcht übrigens unseren Podcast schon länger. Auch deswegen ist er ein Wahnsinn. Guter Sympathieträger hier. Ja.
Aber 21 für das, dass das trotzdem auch schwierig
und erster Jahrgang. Und
dann sagt der eine Riesling, gehört weiter auf, der Riesling ist auch mega. Ja. Und ich meine, okay, gut, kann, mag schon sein, der wird schon weiter aufgehen, aber das hat nichts Unreifes oder sonst was. Ja. Ne? Also das ist wahrscheinlich was, was er als Winzer beurteilen kann. Als Endkonsument kann ich nur sagen, das ist richtig, richtig geil.
Ja, also ich habe es da gehört, kauft es das, bitte. Das ist echt selber den gefallen, weil das ist ein absoluter Wahnsinn. Du fragst dich sicher, so wie ich, wie viel von Daniels Weinen im Export landen so ungefähr?
Viel.
Nein, wenig. Hm. 40%.
Wirklich?
Ja, die ganzen Italiener nehmen das. Ja,
macht Sinn, weil dadurch, dass das halt mit italienischen Händlern und Agenten in Südtirol oder was auch immer, macht das Sinn. Aber per se ist das eigentlich ein Produkt, was wahrscheinlich in 10 Jahren sehr, sehr viel Export haben wird. Ne?
Mhm. Also es wird jetzt auch weiter nach oben gehen. Ne? Wir reden jetzt dann gleich ein bisschen über die Zukunftsaussichten. Mhm. Aber der Daniel sagt, es freut ihn einfach irrsinnig, dass in Italien und Südtirol das so gut ankommt. Und er stört es gar nicht, dass das jetzt einmal, oder er ist sehr glücklich damit, dass das jetzt die Hauptmärkte sind das und wahrscheinlich auch bleiben werden.
Es ist super, wenn du einen starken Heimatmarkt hast. Mhm. Nur normalerweise hast du mit einer Stilistik, die ein bisschen nerdiger, ein bisschen spezieller ist, hast meistens die Schwierigkeit, dass halt daheim keiner versteht und dann geht es nach außen zuerst einmal. Aber ist ja noch besser, wenn es daheim gleich funktioniert.
Voll.
Top.
Exakt. Aktuell ist die Flaschenanzahl so ein bisschen im Wachstum, wie gesagt. Einerseits ist die Rebfläche ein bisschen dazugekommen. Andererseits wird dann nur ein Teil der Trauben an die Genossenschaft geliefert, der dann aber Jahr für Jahr so ein bisschen umveredelt wird zu sinnvolleren Rebsorten. Weil mit Gewürztraminer und Kerner würde Daniel wirklich nichts machen. Also er hat bis jetzt noch keinen Carsten Salwichter Gewürztraminer gefunden oder halt ähnliche Varianten, die irgendwie das heißt, cool wären.
Carsten soll zuerst einmal Gewürztraminer machen und sagen, dass man aus dem was
genau, oder irgendein anderer Harvey, der wirklich was hinkriegt. Und dann vielleicht, aber nein. Also er hat gesagt, die beiden Rebsorten zahlen da gar nicht. Und dementsprechend kommen die noch ab in die Genossenschaft und die werden halt einfach Stück für Stück immer dann, wenn es geht, umveredelt. Das ist natürlich immer Zeit, Geld, Investition und so weiter und so fort. Ja,
jetzt hast du einfach ein Basiseinkommen halt ein bisschen, weil du das einfach eher an die Genossenschaft lieferst.
Genau. Und irgendwann werden es dann wahrscheinlich so um die 20.000 Flaschen sein, sagt der Daniel. Mehr braucht es dann aber auch nicht werden.
Mhm. Ja, das ist ja, glaube ich, eine ganz gute Größenordnung, wenn man sich so anschaut, was andere Leute mit so 20.000 Flaschen machen.
Er sagt da in Südtirol ist das eigentlich ein ganz guter Kreis und er ist sehr froh, dass sie das dann im Normalfall ganz gut ausgehen sollte eigentlich. Ja. Und wie ihn bezüglich seiner Zukunftsaussichten so ein bisschen gefragt habe, hat er mir einerseits eine Liste an baulichen Vorhaben vorgelegt. Also der Verarbeitungsraum und das Flaschenlagerkern aktuell neu gemacht. Aber da kommt ihm zum Glück sein handwerkliches Geschick sehr, sehr gut entgegen.
Stimmt, er wollte Tischler werden.
Oh ja, und das, er hat gesagt, er macht oder sie machen generell in der Familie sehr, 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 sehr viel selber. Ja, das cool. Hilft schon ordentlich. Ja. Ne? Weil dann musst du nicht auf irgendeinen Baumeister warten, der da sagt, in 3 Jahren habe ich am Dienstag Zeit.
Ja, und du kannst es
halt, du kannst das halt ein bisschen budgetschonender hinlegen, das Ganze. Wie gesagt, er wollte ja nicht umsonst Schreiner werden. Das kann er jetzt ein bisschen ausleben nach wie vor.
Sehr gut.
Und andererseits will er sich nur ein bisschen mehr auf sein Produkt und seine Reben fokussieren und gute Wiederverkäufer finden, damit er noch so Möglichkeit selber nicht Verkäufer werden muss. Das ist ja mal relativ wichtig. Kurz gesagt, und das hat er wirklich genauso gesagt am Schluss, wenn er Bauer bleiben darf, dann kann es besser eigentlich gar nicht sein. Und das lasse ich als Schlusssatz so stehen. Daniel, du bist top. Der Wahnsinn. Danke.
Top, top, top. Ja, du, also verkaufen tust du das eh sehr leicht, wenn du das einfach Leuten hinstößt, die guten Wein trinken wollen.
Ja.
Dann hast du es verkauft auch.
Ja.
Es ist so Punkt. Simpel, ja. Das ist richtig gut, also echt cool. Eine total spannende Geschichte, weil ich habe doch erwartet irgendwie, dass da viel mehr so jetzt irgendwelche großen Namen kommen, auch noch am Anfang eigentlich, wie du erzählt hast, seinen Hintergrund und den familiären Hintergrund und dass er eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen ist, jetzt Winzer zu werden, sondern eben eher Kellermeister und so. Weil man dachte, okay, und dann ist er wahrscheinlich eben in diese Gruppe mit Conny, mit dem Saalwächter und so reingekommen, dass dann irgendwie so die Praktiker bei die überdrüber Winzer folgen oder so.
Es war vielmehr der Fokus wirklich darauf, dass es daheim alles passt, wenn er startet.
Ja. Nein, verständlicherweise, ja, voll. Aber trotzdem denkst du halt, wenn du solche Sachen verkostest, so wie das schmeckt, der muss irgendwie bei drei ganz große irgendwie Erfahrungen gesammelt haben, weil wie machst du denn das? Wie bringst du denn das so hin?
Kriegst offensichtlich auch so
hin. Arg, ja. Stark.
Richtig wild.
Ja.
Ich meine, du hast ja ausgehört, irgendwann einmal waren es gemeinsam im Burgund und so weiter. Also der wird schon genug verkosten.
Der wird
verkosten.
Schon viel herumgefahren sein mit den Burschen, ja sicher. Aber
und er cool. hat halt auch Connections nach wie vor zum Conny und zum Carsten und so.
Das ist eh klar.
Aber natürlich ist es ein Wahnsinn, dass du jetzt das so ohne ja. 5 Jahre Schule bei den ganz Großen so hinlegst.
Na, vor allem, ich denke mir halt immer so, das ist eh cool Connections und das ist eh cool Verkosten, aber du stehst dann im Weingarten und du musst Entscheidungen treffen. Du stehst im Keller, du musst Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen, die kann ich mir, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ich glaube, es geht nicht, dass du irgendwie verkostest oder irgendwie davon wem der was da einfach erzählt. Die musst du wahrscheinlich irgendwann einmal wo getroffen haben in irgendeinem Betrieb und, oder halt selber.
Ja.
Oder halt ein urgutes Gefühl haben, ich weiß nicht, aber das ist schon faszinierend.
Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich weiß nur, dass es funktioniert.
Ja, das schmeckt mir auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank, sehr, sehr schöne Folge. Hast mir abgenommen, dass ich sie in wahrscheinlich einem Monat gemacht habe.
Tja.
Sehr gut, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer über Feedback und Weinvorschläge von euch. Auch da nochmal danke an den Gregor.
Danke an den Gregor.
Ja, schon haben wir gut gemerkt.
Ja.
Schickt uns gern die Weinvorschläge an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gern auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.